Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Trotz jener Ziele für mehr Nachhaltigkeit, die sich Österreich und die EU gesetzt haben, findet die Mehrzahl der Gütertransporte nach wie vor auf der Straße statt. Und die Tonnagen steigen noch. Doch eigentlich soll der Verkehr bis zum Jahr 2050 in der Europäischen Union CO2-neutral werden, wobei die Bahn eine zentrale Rolle spielt. Die Frage ist, wie das noch gelingen kann und welche Maßnahmen dafür gesetzt werden müssen. Über das Erreichen der Klimaziele diskutieren im nachfolgenden Podcast Julia Elsinger von der Güterabteilung im Bundesministerium für Klimaschutz, Sandra Stein, Leiterin des Centers für nachhaltige Produktion und Logistik am Fraunhofer-Institut, Alexander Fries, Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik und Clemens Först, CEO der Rail Cargo Group. Gastgeber dieser Runde ist Jakob Zirm, Leiter des Wirtschaftsressorts der Presse. Dieser Podcast erscheint im Rahmen der Themenwoche zur Zukunft der Mobilität. Veranstaltet wird diese von der Presse mit den ÖBB als Kooperationspartner. Dieses Jahr unter dem Motto Europas Logistik am Scheideweg. Alle Beiträge dieser Themenwoche finden Sie unter diepresse.com/mobilität, wobei Mobilität mit Umlaut A geschrieben wird.
Der Transport von Waren ist wie der Kreislauf in der europäischen Wirtschaft und in Österreich auch. Etwa 750 Millionen Tonnen an Gütern werden laut Statistik jedes Jahr transportiert, der Großteil davon jedoch nach wie vor auf der Straße. Dies, obwohl sich Österreich und auch die EU Ziele für mehr Nachhaltigkeit gesetzt haben. Konkret soll der Verkehr bis 2050 in der EU CO2-neutral werden. Wie das gelingen kann und was dafür gemacht werden müsste, das ist das Thema unserer zweiten Diskussionsrunde in der diesjährigen Mobilitätswoche. Ich darf hier zuerst einmal das Podium vorstellen und darf beginnen mit Frau Sandra Stein, Leiterin für nachhaltige Produktion und Logistik am Fraunhofer-Institut, Alexander Fries, Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik, Julia Elsinger, von der Abteilung Güterverkehr im Bundesministerium für Klimaschutz und Clemens Först, CEO der Rail Cargo Group. Frau Stein, wir haben ja in der ersten Diskussion umrissen, wie die aktuelle Situation ist und wie eigentlich die Ziele sein sollten. Jetzt wollen wir ein bisschen darauf eingehen, was konkret gemacht werden müsste. Und ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Was ist aus Ihrer Sicht, wo sehen Sie den größten Nachholbedarf bei den politischen Rahmenbedingungen?
Bei den politischen Rahmenbedingungen gibt es natürlich auch Nachholbedarf. Ich glaube, Frau Elsner ist da die bessere Expertin dafür. Was ich aus dieser Sicht sagen kann, ist, dass es natürlich immer Nachholbedarf gibt hinsichtlich Standardisierung, Harmonisierung des Güterverkehrs, gerade was den grenzüberschreitenden Güterverkehr betrifft, dass einfach auch zum Beispiel am europäischen Zugleitsystem weiter und mehr gearbeitet wird, dass auch natürlich politische entweder Anreize, aber auch Bestrafungen hinsichtlich positiven oder negativen CO2-Emissionsverhalten gesetzt werden, Stichwort CO2-Bepreisung. Ich glaube, da kann viel auf dieser regulatorischen Ebene getan werden. Aber grundsätzlich ist das nicht das Einzige, sondern es muss auch die Technologie sich weiterentwickeln, beziehungsweise man muss die Förderung dafür ermöglichen. Man muss auch die organisatorischen Elemente weiterentwickeln. Also es ist nicht immer eine Seite, sondern es ist immer das Zusammenspiel von allen Stakeholdern und allen Elementen des Transportgeschehens, die da nachgesprochen sind.
Herr Först, wir haben im ersten Teil der Diskussionsrunde sehr stark auch rausgekommen, dass der grenzüberschreitende Verkehr, weil halt Verkehr in Europa grenzüberschreitend ist, ein großes Thema ist und da auch Deutschland mitunter als wichtiger Handelspartner von uns, wichtiger Transportweg ein bisschen ein Flaschenhals derzeit ist. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar und wer ist aus Ihrer Sicht dafür verantwortlich, hier was zu verändern? Ist es die deutsche Politik? Ist es die B als Betreiberin des Schienennetzes oder ist es die EU, die da hier mehr verändern müsste?
Ich glaube, da hat jeder seine Rolle. Wenn wir über die Infrastruktur sprechen, es ist sicher mal die EU gefordert, ganz klare Vorgaben zu machen, was sie teilweise auch schon getan hat. Jetzt leben wir in Europa lang genug und nicht nur im Schienengüterverkehr und wissen, dass nicht alles, was sich die EU wünscht, dann auch in den Wegen nationale Entscheidungen und Budgets und Wahlkämpfe findet. Also damit sind sie dann bei der deutschen Verkehrspolitik, die natürlich auch gefordert ist, das, was bekannt ist von infrastrukturellen Voraussetzungen, von Kapazitäten, von Zugleitsystemen etc., dann auch entsprechend zu investieren oder investieren zu lassen. Und schlussendlich, Sie haben die DB-Netze früher angesprochen, Da ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn dort jetzt Themen gemacht werden, wie Stornogebühren einzuführen in einer extrem volatilen, in einem extrem volatilen Wirtschaftsumfeld, Trassenpreise massiv zu erhöhen etc. Also es ist, glaube ich, alle gefordert. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, auch wir als Schienengüterverkehrsunternehmen sind gefordert, genau diese Punkte entsprechend laut zu adressieren. Das tun wir auch auf all diesen Ebenen, um eben das Thema Infrastruktur, glaube ich, eine der wesentlichen Voraussetzungen, das Thema Infrastruktur, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir brauchen.
Herr Fries, Sie haben im ersten Teil der Runde auch gesagt, dass Sie oft ein bisschen Chaos empfinden, wenn es um europäischen Organisation des europäischen Verkehrs oder des Schienenverkehrs geht. Wer ist da aus Ihrer Sicht der Adressat? Also sind das die Nationalbahnen, die zu wenig gut miteinander zusammenarbeiten oder funktioniert das? Oder ist es dann immer die Netze, weil ja eigentlich beim Güterverkehr auch einzelne Bahnen oder private Bahnen den Güterverkehr auch bis Hamburg beispielsweise organisieren können? Oder ist es die Politik? Sie haben auch gemeint, Sie hätten da konkrete Beispiele. Können Sie das ein bisschen ausfüllen?
Also es bestätigt das. Es muss jeder seinen Beitrag leisten. Das ist auf jeden Fall so. Konkret möchte ich das Beispiel nennen, die bevorstehenden Probleme der Baustellen, die wir 26, 27 vor uns haben. Einmal auf der Schiene die Strecke München-Salzburg, München-Passau mit teilweise Totalsperrungen. Alternativ im gleichen Zeitraum wird die Autobahn München-Salzburg mit einer großen Brückenbauprojekt wahrscheinlich sogar teilgesperrt. Wo soll der Verkehr dahin? Dann haben wir die Brennerbrücken, die dazukommen, auch im gleichen Zeitraum. Dann haben wir den Tauerntunnel, der auch in diesem Zeitraum umgebaut wird. Dauer 5 Jahre, einspuriger Verkehr nach Süden. Ich kann nur sagen, viel Spaß. Wir sehen ja jetzt schon im Kleinen, was die Tunnelkette bei Salzburg für Probleme auslöst. Dann kommt die Pyrenautobahn noch dazu. Also ich frage mich, oder den Laien frage ich, wo soll eigentlich der Verkehr noch laufen, wenn hier komplett unabgestimmt Baustellen eröffnet werden? Und da kann ich nur an die Politik meine Bitte und meine Forderung richten. Schaut, dass ihr euch da abstimmt, dass ihr die dementsprechenden Stakeholder zusammenholt. Schiene, Straße, Asfinag, was weiß ich alles, damit wir hier nicht in ein Chaos hineinlaufen, weil wir stehen wirklich vor einem Versorgungschaos. Und das meine ich ernst.
Darf ich die Frage an Sie weitergeben, Frau Elsinger? Das ist ja eine Kritik, die auch aus der Industrie jüngst eben gekommen ist, eben, dass hier unabgestimmt sehr viele parallele Baustellen sind. Wurden Sie da eigentlich ausreichend aus Ihrer Sicht von den Deutschen informiert? Und hätte man die Maßnahmen in Österreich wie Tauerntunnel da entsprechend anpassen können?
Also grundsätzlich ist es so, dass Abstimmungen laufen zwischen dem deutschen Ministerium und dem österreichischen Ministerium.
Es wird eine verkehrswegeübergreifende und internationale Koordinierungsstruktur aufgebaut und sind alle diese Probleme bewusst. Und das darf man auch wirklich nicht unter den Tisch kehren. Das ist wirklich eine Aufgabe der Koordination. Man muss aber auch dazu sagen, dass eben bei dem Ausbau der Schiene Österreich mit dem 6-jährigen Rahmenplan und den Zielen ist, dass wir jetzt offengelegt haben bis 2040, ja eigentlich vorbildlich ist. Also wir informieren alle Nachbarn über einen extrem langen Zeitrahmen. Dieses Instrument, dass man so früh vorwarnt, ist in anderen Ländern nicht gegeben. Da wird zum Teil dann ausgebaut, wenn einfach Budget dafür da ist. Und ja, aber manche Dinge lassen sich einfach nicht verhindern. Also zum Beispiel bei der Luhrbrücke, man kann sich jetzt überlegen, wie man das in der Verkehrsabwicklung genau macht. Eine Spur wird weiterhin befahrbar sein. Nichtsdestotrotz, es muss gemacht werden. Also da gibt es einfach Sicherheitsbedenken und das kann man nicht weiterschieben. Aber ja. Also wie gesagt, die Gespräche sind im Laufen und das Problem ist durchaus wirklich auch hoch auf der Tagesordnung.
Herr Först, vielleicht auch ein Bezug nochmal zum ersten Teil. Herr Fries hat im ersten Teil der Diskussion gemeint, dass viele Terminals fehlen würden, auch in Deutschland beispielsweise in den Seehäfen. Wie nehmen Sie das wahr? Das sind ja dort quasi, Sie wollen ja Schienengüterverkehr auch in diese Häfen anbieten. Wie nehmen Sie wahr, die Bereitstellung der Infrastruktur außerhalb von Österreich, wo Sie es ja nicht selber organisieren können, sondern wo Sie auch Kunde sind?
Also sind noch ein Österreich-Kunde bei der ÖBB-Infrastruktur, die das diskriminierungsfrei allen zur Verfügung stellt. Aber ich kann immer nur betonen, Österreich, auch die Schweiz, das sind die Musterländer, ja. Ne, wo über den sehr langen Zeitraum sehr konsistent investiert und Verkehrspolitik gemacht wird. Diese Rahmenbedingungen haben wir in vielen anderen Ländern nicht. Das ist Deutschland jetzt der Buhmann in der Runde, ist in Südosteuropa leider Gottes nicht viel besser. Ja? Aber Deutschland als Beispiel eignet sich da sehr gut. Das heißt, da nochmal die Kette, die wir gesagt haben, nicht nur die europäischen Zielvorgaben, Stichwort Green Deal etc., vorzugeben, sondern auch national zu übersetzen. Und ich bleibe trotzdem nochmal dabei, wie wir so letztes Mal diskutiert haben. Ich nehme schon ganz stark wahr, dass die Prioritäten verkehrspolitisch sich verändert haben. Also die Diskussion in Deutschland vor 5 Jahren und heute ist nicht vergleichbar. Ich bin mit Herrn Fries. Wir hätten es noch gern viel besser, aber der Change in den letzten Jahren, Krisenjahren, durchaus auch krisenbedingt, sei es Covid, sei es Ukraine etc., Energiekrisen, hat schon ganz klar ein Bekenntnis zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik und nachhaltig jetzt nicht nur in Bezug auf CO2, sondern nachhaltig auch auf Resilienz und entsprechenden Verkehrsträgerbalance geführt. Deswegen langfristig bin ich optimistisch, die nächsten Jahre und Sie haben es, glaube ich, sehr plakativ die aktuellen Herausforderungen, die wir gemeinsam haben, skizziert. Die nächsten Jahre werden durchaus Herausforderungen haben.
Vielleicht eine Frage in die Runde. Es geht ja viel um europäische Koordination. Tut die EU, tut das Verkehrskommissariat der EU aus ihrer Sicht genügend oder könnte da mehr?
Ich glaube nicht, weil wenn Sie sich diese Brenner-Diskussion anhören, dann hat mich wirklich erschrocken zu hören, dass die Europäische Kommission das Thema nicht selbst eingeklagt hat, was diese Tirol-Thematik betrifft, sondern einfach weitergespielt hat an die italienische Regierung. Daran sieht man, dass immer versucht wird, über die EU-Kommission irgendwie Kompromisse zu erzielen, meistens faule, anstatt dass man die Themen wirklich angreift. Und diese Situation, wie wir sie in Tirol erleben, die zwar für Tirol unerfreulich ist, gar keine Frage, aber die werden wir nicht lösen, indem wir sozusagen den Verkehr stückelweise da durchziehen, 2,5 Millionen LKWs, ob die jetzt, wenn man es nennen mag, durch das Tal durchbringen und die Probleme nach Deutschland Richtung Rosenheim verschieben, dort die Luft verschmutzen und auch Menschenleben gefährden. Ja, wenn Frau Gebessler sagt, die Menschenleben in Tirol sind ja wichtiger, dann gebe ich ihr vollkommen recht. Aber die Menschenleben in Rosenheim und Umgebung, die dann das alles abbekommen, weil die dort 60 Kilometer Stau haben. Ich weiß nicht, ob das die richtige europäische Politik ist, die man hier betreibt.
Also vielleicht nochmal kurz ums Reflektieren, warum es bei dieser Klage geht, Italien etc., geht es ja darum, um die Restriktionen, sektorales Fahrverbot etc. in Tirol, um eben im Inntal den Verkehr zu verlagern. So, jetzt bin ich dabei, diese Maßnahmen, diese Selbstverteidigungsmaßnahme der Tiroler Bevölkerung, wer schon mal dort war und auf den Berggipfeln ist, da hört man das Rauschen immer noch unter Anführungszeichen von der Autobahn. So.
Keine Frage.
Also, aber die, und jetzt bin ich auch bei Ihnen, die ideale Lösung ist nicht das, was wir jetzt haben. Die ideale Lösung wäre genau, dass die verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland und in Italien so wären, dass man nicht nur zwischen Wörgl und Brennersee dann eben Roller oder Eisenbahn fährt, sondern dass man idealerweise von Verona bis Hannover auf der Eisenbahn fährt. Und wir haben jetzt relativ ausführlich das Thema Infrastruktur besprochen, aber das ist eine Komponente. Aber die zweite Komponente, die ganz wichtig ist, ist eben immer noch der Preis. Und ich sage immer, also de facto alle unsere Kunden, ich verstehe es, sind Wirtschaftsunternehmen, viele börsennotiert, Private Equity Eigentümer, die einen massiven Margendruck haben und die natürlich sehr stark auf den Preis schauen. Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt neben den infrastrukturellen Voraussetzungen den Verkehr zwischen Verona und Hamburg, um das Beispiel zu nehmen, auf die Straße verlagern muss, muss ich eben auch dieses Gleichgewicht entsprechend einstellen. Wenn das gelingt, nicht nur in Österreich, sondern auch Italien und Deutschland, dann wird es dieses sektorale Fahrverbot idealerweise irgendwann nicht mehr brauchen. Aber genau diese Koordinationsfunktion würde ich mir von der Kommission auch viel stärker wünschen. Ich möchte die Kommission insofern ein bisschen in Schutz nehmen, weil ja die europäische Governance ja nicht so ist, dass die Kommission direktiv durchgreifen kann oder sehr indirekt
ein Programm machen. Aber wäre die Koordinationsfunktion, die sich auch bei preislichen beiden Thema Kosten war, also Kostenthematik, da wäre es, wo Sie sich mehr wünschen würden.
Also Infrastruktur einerseits und zweitens ganz klar das Thema Kostenwahrheit, weil darüber stelle ich es dann im Endeffekt ein. Es gibt noch eine dritte Komponente, die wir vergessen sollten. Das Angebot seitens Schiene muss noch passen. Weil also
die Organisation, weil das war nämlich ein Punkt, auf den ich auch, das ist nämlich das, was wir sozusagen aus der Wirtschaft auch stark hören, dass es sehr stark auch um Geschwindigkeit, Flexibilität etc. geht. Und hier natürlich die Zusammenarbeit mitunter nicht so gut. Es ist halt auch komplexer. Das System ist halt einfach komplexer. Das System Schiene ist komplexer als das System Straße. Und da ist halt auch so eine Frage, wie könnte man das vielleicht gar nicht nur Ist das politisch, vielleicht ist es auch technisch, Frau Stein, Sie haben eh gesagt, es gibt da sozusagen vielleicht eine moderne Technologie, die Digitalisierung hier technologisch auch etwas verbessern. Wie stark sind da die Möglichkeiten?
Viele technologische Lösungen gibt es, aber wir hatten im Vorfeld auch schon mal gesprochen, es braucht halt das nötige Geld, um das auch umzusetzen. Mhm. Und eben nicht nur in Österreich, sondern eben wieder europaweit. Und selbst wenn es einer umsetzt, heißt es nicht, dass das dann alle umsetzen. Ich möchte aber auch nochmal sozusagen, worüber wir eben gesprochen haben, weil Ihre Frage war, tut die EU genug? Mhm. Das ist jetzt sehr operativ über das, was wir gesprochen haben. Ich glaube, die Kommission hat strategisch sehr wohl gute Vorstellungen davon, wo es am Ende hingehen soll. Und auch nochmal im Rahmen dieses Green Deal, gerade der Aspekt des Physical Internets, das, was die Kommission gerne bis 2040 umgesetzt haben möchte, ist schon für meine Begriffe eine technologische und aber auch organisatorische Lösung für diese ganze Problematik. Dieses separate Sehen der einzelnen Probleme würde dann durch die Elemente des Physical Internets einfach gelöst werden können. Insofern, ja, es gibt diese Lösungen. Sie müssen leistbar gemacht werden, vielleicht auch durch gewisse politische Unterstützung für alle. Und dann aber auch, es müssen die Stakeholder sich trauen, diesen Mindshift oder auch dieses Verhalten, diese Verhaltensänderung auch wirklich umzusetzen.
Frau Elsinger, ich würde gerne den Punkt und vor allem nur einen Punkt hätte mich interessieren, weil zum Beispiel die einheitliche Bahnsprache wäre wahrscheinlich dann Englisch wie im Flugverkehr. Das ist eine Forderung, die es seit langem gibt. Da gibt es nationale Widerstände. Wie steht da zum Beispiel auch das österreichische Ministerium da dazu?
Also wir haben die einheitliche Bahnsprache auch im Masterplan Güterverkehr thematisiert. Ich möchte aber grundsätzlich zu dem, was davor gesagt wurde, noch ergänzen. Die Kommission hat auf jeden Fall diesen Gedanken der Nachhaltigkeit jetzt aufgenommen. Man sieht es an der Sustainable Transport Strategy, man sieht es an dem Green Freight Package. Es sind einfach gleichzeitig für den Güterverkehr mehrere Verordnungen und Richtlinien rausgekommen. Aber es liegt eben dann auch am Rat und am Parlament, also das heißt an der Gemeinschaft aller Staaten, das dann auch praktisch abzuschließen und umzusetzen. Und ja, also für solche Dinge wie digitale automatische Kupplung, dann macht es nur Sinn, das EU-weit umzusetzen. Für Österreich alleine bringt das nichts. Es ist gut, aber die Verkehre gehen einfach grenzüberschreitend und da brauchen wir einfach diese Gemeinschaft. Und genauso bei der Ausstattung mit Ladestellen für die alternativ angetriebenen LKWs, auch da, wenn wir die A4-Verordnung haben, aber wir haben sie mit dem Ziel, eben zum Beispiel im Abstand von 60 Kilometern im Core-Netz Ladestellen einzurichten, dann kann das funktionieren. Und wenn ich dieses gemeinsame Ziel nicht hätte, dann fahre ich bis zur Grenze und dann ist es aus. Mhm. Und das ist in vielen Bereichen so. Also wir brauchen einfach die EU als Ganzes. Aber wie gesagt, das ist immer so reduziert auf die Kommission. Es ist nicht die Kommission, es sind alle Länder. Und speziell für Österreich natürlich die Nachbarländer sind die direkteren Ansprechpartner.
Ist Transport zu billig? Weil man könnte auch sagen, überall margenschwach. Es ist ein hochkompetitiver Markt. Kann man sagen, haben wir uns einfach an einen zu billigen Transport gewöhnt? Und könnte man sagen, okay, es muss halt einfach in Summe teurer werden?
Ich glaube, dass es in Summe teurer wird, daran müssen wir uns wahrscheinlich alle gewöhnen. Der Klimawandel stellt uns einfach vor diese Herausforderungen und es wird nicht, unser Leben wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und dass man immer genau, wenn jetzt ist, bin ich bei der Selbstperspektive, man bestellt da wahrscheinlich, wo man keine Versandkosten hat als Privatperson und das macht ein Unternehmen vermutlich genauso. Die haben die Terms of the Incoterms und sie versuchen da für sich selbst das Optimum herauszuhandeln. Natürlich ist genau die Leistung der Logistik, wie Sie auch vorhin gesagt haben, wandert eigentlich ab, wird nicht gewertschätzt. Und ich glaube, es ist aber auch an den Logistikdienstleistern, sich zu überlegen, welche Leistungen, welche Value-Added Services kann ich auch in Zukunft anbieten, um einen Mehrwert auch den Unternehmen oder den Stakeholdern in der Transportkette liefern zu können. Weil in 20 Jahren wird es doch nimmer spielen. Ich bin einfach nur frechter und fahre von A nach B. Sondern man muss, die Branche muss sich auch anpassen. Und je früher, umso besser. Insofern, ja, natürlich ist es noch zum jetzigen Zeitpunkt zu günstig.
Also ich möchte da kurz eingrätschen. Wir sind nicht die Trucker von A nach B. Wir sind Spediteure. Wir haben eine hochentwickelte Logistik, die auch schon mehr digitalisiert ist als die Bahn. Davon gehe ich mal aus. Es gibt natürlich immer Aufgaben, die wir vor uns haben. Aber es muss schon klar sein, dass wenn wir den Standort Österreich hier übersehen oder nicht genügend berücksichtigen durch die sehr komplizierten Vergaberichtlinien, die es hier für Logistikterminals gibt, dann wandert die Logistik ab, weil sie besteht eben aus eigentlich der Sinn der Logistik ist Wertschöpfung und hochkomplizierte und komplexe Aufgaben für die Industrie zu übernehmen und nicht A nach B tracken. Das machen die Frechter, das machen sie auch gut. Und nach ihren Möglichkeiten. Dass die ganze Branche, wie auch die Bahn, sehr margenschwach ist, das ist richtig. Da wäre ich der Letzte, der dafür wäre, dass das ein bisschen sich ändert. Aber nicht in Form von Abgaben, die dann womöglich nicht zweckgebunden benutzt werden, sondern einfach durch die dementsprechende Wertschätzung des Güterverkehrs. Ja, ohne Güterverkehr funktioniert überhaupt nichts in der Wirtschaft. Weder auf der Straße, noch auf der Schiene, noch in der Luft. Wir haben das alles erlebt, glaube ich. Und jeder weiß, worum es geht. Gott sei Dank haben wir das einmal erlebt, damit gesehen wird, welche Probleme vor uns stehen und was passiert, wenn einmal was nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon versuchen, ein bisschen auch in die Richtung der Wertschätzung der Logistikdienstleistung zu arbeiten.
Die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Ganz zum Schluss vielleicht noch. Ziel ist ja 2050 CO2-Neutralität im Verkehr. Ganz kurz nur vielleicht an alle vier hier in der Runde. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht? Und vor allem, das würde mich interessieren, welche Rolle kann eigentlich, wir haben jetzt wenig darüber gesprochen, die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs dabei spielen? Oder welche muss die üben?
Also Elektrifizierung im Sinne Batterie- oder Wasserstoffantriebe, glaube ich, sofort. Die mit Stromleitung überspannte Autobahn hätten wir schon, nennt sich Eisenbahn.
Also das österreichische Ziel ist für 2040 Klimaneutralität, also schon früher als EU-weit. Ja, und natürlich die Karbonisierung der Straße wird dann einen ganz starken Beitrag einnehmen. Und deswegen, es greift halt alles ineinander. Also wir haben einerseits die Förderung des Ankaufs der Fahrzeuge, wir haben die Förderung der Ladestellen, es gibt die Flottenstandards für CO2, werden EU-weit immer weiter runtergehen, wie viel man ausstoßen darf, und irgendwann werden auch die Hersteller günstigere LKWs anbieten, weil sie einfach den Break-Even Point erreichen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, damit wir die Klimaziele erreichen können.
Herr Fritz, realistisch an Ihrer Sicht?
Das ist Glaskugel lesen. Ich glaube nicht, dass wir das so ganz klar beantworten können, weil es sehr stark daran liegen wird, wie die Entwicklung im Schwerverkehr vorankommt. Weil wir haben heute Millionen von LKWs auf der Straße, die mit Dieselantrieb fahren. Es gehört HVO0 gefördert, sofort, weil wir damit 80% CO2 einsparen. Und lieber mache ich 80% als null. Also es gehören viele Komponenten, auch die Wasserstoffförderung. Ich glaube, dass wir die Tankstellen, ich sage mal eine Hausnummer, wenn wir 20 bis 30 Tankstellen in Österreich Wasserstoff haben, Haken dahinter ist erledigt und wir hätten eine super Alternative zur Elektromobilität. Natürlich muss da auch wieder ganz Europa gleich ziehen, ja, weil es bringt mir nichts, wenn ich mit meinem Wasserstoff-LKW an die Grenze fahre und dann muss ich umfahren, weil es im Ausland keine solchen Tankstellen gibt. Und da ist sicherlich in erster Linie auch Osteuropa gefragt, weil die haben da noch gewaltigen Aufholbedarf. Deswegen, um das kurz zu machen, bin ich ein bisschen skeptisch, ob es wirklich gelingt, bis 2050 hier komplett dieses Ziel zu erreichen.
Frau Stein, weil auch beim Model Split von 60-40 habe ich immer noch relativ viel Straßenanteil.
Neutralität, glaube ich, ist realistisch, aber neutral heißt nicht Zero Emission.
Gut zusammen. Okay, dann danke Ihnen vielmals für die angeregte Diskussion und Ihnen fürs Zuhören.
Das war der Presse-Podcast zur Themenwoche Zukunft der Mobilität, wie sich Österreich bewegt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. We'll be right back.